Week 2, Win 2, hu. Englisch ist eine schöne Sprache. Servus und habe die Ehre. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Was haben wir denn noch? Wir haben ja nicht nur bayerische Zuhörer. Hallöle an die Welt da draußen. Ich bin der Bene, wie ihr wisst. Und an meiner Seite heute als Experte wie letzte Woche schon, hat er grandios gemacht, deswegen darf er gleich zweimal rein. Phil, willkommen. Freue ich mich, dich zu sehen.
Einen wunderschönen guten Tag. Also diese Anmoderation war ja wieder köstlich. Du hast es auch schon länger nicht mehr gemacht, hier anmoderieren. Man merkt, du hast es vermisst und gleich mal aus vollen Zügen geschöpft hier. Das ganze Repertoire aufgefahren.
Ja, schon. Na, aber ich sag das Englische to für auch oder wieder und auch die Zahl 2 to. Deswegen dieser schöne Folgentitel. Die es lesen, denken auch, ich hatte einen Schlaganfall, als ich den geschrieben habe. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, weil, muss man sagen, du und Jules hat letzte Woche nicht einfach meinen Folgentitel übergangen. Egal. Oh,
ich hab ihn gar nicht gesehen.
Ja, Jules auch nicht. Ich habe ihn danach darauf hingewiesen, dass ich euch sogar den Skript geschrieben habe. Aber gut. Sei es drum. Wollen wir nicht auf letzte Woche rumhacken. Darum soll es nicht gehen, soll um diese Woche gehen. Etwas verspätet die Overtime-Folge. Wollten die eigentlich ja direkt nach dem Spiel aufnehmen. Jules hat aber eine Kehlkopfentzündung. Also behauptet er, ich sag, er hat sein Alkoholfasten durchbrochen. Er klingt auf jeden Fall bescheiden. An dieser Stelle gute Besserung an Jules. Und ja, deswegen musst du es halt mit mir vorlieb nehmen.
Das ist vollkommen okay, du. Damit kann ich arbeiten.
Jo, dann lass uns keine Zeit verlieren. Wir fangen an mit Saints News, bevor wir dann ins Spiel gegen die Panthers gehen. Ziemlich aktuell, die Saints haben Kirk Merritt gewaved, unseren Running Back, Wide Receiver, Punt Returner. Wenn wir den Parts brauchen für Tony Jones Jr., das kann ich insofern sagen schon, dass er ins Active Roster gesigned wurde. Wurde zweimal vom Practice Squad geholt, dann musst du ja reagieren und ihn entweder entlassen oder fest ins Roster mit aufnehmen. Glaube ich, haben die Saints ja alles richtig gemacht, oder?
Absolut. Richtige Entscheidung.
Denk mal, Kirk Merritt wirst du noch ins Practice Squad signen können, wenn der die Waivers durchlaufen sollte. Genau, dann weiter geht's. Jamal Williams, unser Running Back, ist ja mit Hamstring raus, kam jetzt auch raus, hat sich also diese Hamstring-Verletzung bestätigt, wird erstmal auf unbestimmte Zeit fehlen, gibt dafür keinen Zeitplan. Das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht, beziehungsweise die zwei guten Nachrichten. Kendre Miller wird sein Debüt nächstes Wochenende geben. Wenn da nichts dazwischen kommt, wäre eigentlich schon gegen die Panthers einsatzbereit gewesen. Hat man nur gesagt, man will ihn noch schonen, man macht ein bisschen langsamer, weil er nur Limited trainiert hatte in der Woche. Aber darauf können wir uns freuen. Und merken, jetzt dann gegen die Packers, wo wir auch noch drauf schauen werden, ist das letzte Spiel, wo Alvin Kamara out ist. Also der kommt in Woche 4 auch wieder zurück. Dann schaut es wenigstens ein bisschen rosiger aus in unserem Running Back Room. Und ja, ohne groß was vorwegnehmen zu wollen, Taysom Hill hat es ja auch nicht so schlecht gemacht als Running Back.
Und gut, ohne was vorwegnehmen zu wollen, das Running Game wird entscheidend werden.
Für das Panthers Game oder generell jetzt in der Saison?
Für das Packers Game jetzt erst einmal hier. Und so wie die Saints momentan ihre Playcalls aufbauen, auch für die restliche Saison, mehr oder weniger.
Okay, dann bin ich mal gespannt. Wir starten rein ins Game gegen die Panthers. Wir bekommen den Ball, erzielen schönes First Down. Derek Carr hier zweimal gelaufen mit 5 Yards und 3 Yards. Beim 3 und 2 bringen den Pass zu Michael Thomas an. Enges Fenster, schön reingeworfen, muss man sagen. Danach stockt es im Passing Game ein bisschen und bei 3 und 6 wird er gesackt für minus 7 Yards. Sprich, wir geben den Ball ab. Hadley, unser neuer Rookie-Punter für 29 Yards, der war nichts, muss man dazu sagen. Bringt den Falcons eine recht gute Position, starten an der eigenen 35. Und ja, man war in der ersten Defensivphase noch nicht ganz da, würde ich behaupten, zumindest was Run-Game angeht. Die Panthers laufen ein bisschen nach vorne, wir erzielen einen Sack für minus 0,5 Yards. Halten sie am Ende bei 3 und 15 und zwingen sie zu einem Field Goal. Hier Schadensbegrenzung auch. Die Defense sie das gar nicht richtig in die Red Zone reingelassen. Man hat da schon gemerkt, finde ich, vom Play-by-Play im ersten Offensive Drive der Panthers, unsere Defense wurde wacher. Und man hat gemerkt für Bryce Young, es wird nicht ganz so leicht gegen die beste Defense oder eine der besten Defenses der NFL zu spielen. Als Rookie daheim noch ein bisschen Druck. Das war für mich ein Thema, wo ich gesagt habe, geil, darauf kann ich mich freuen, auf die Defense ist weiterhin Verlass. Gut, dann
absolut.
Bekommen also, wir wieder den Ball.
Um vielleicht
wenn du was dazu sagen möchtest, einfach rein damit.
Ja, sonst renne ich das hier schnell durch. Ja, ich dachte schon, oje, mal gucken, wann es da kommt. Können wir schon mal vorwegnehmen, nach dem Field Goal war meine Stimmung nachts, wie das so ist, eher so, oh, das könnte ja was werden. Und hat schon über das Spiel auch erst einmal gehalten. Und da war meine Meinung dann so, das wird kleinschrittig. Und es wurde ja am Ende auch kleinschrittig. Also es gab 3 Touchdowns im ganzen Spiel. Und davon war einer der Crunch-Time von den Panthers, den rechne ich so ein bisschen raus. Aber 2 Touchdowns, ansonsten sehr viele Field Goals. Die Saints sind momentan prädestiniert in ihrer Art und Weise. Wir brauchen viel Zeit von der Uhr. Aber im Laufe des Spiels, auch wenn das von dem Scoreboard her so nicht ganz klar ist, im Laufe des Spiels hat die Saints-Defense sich gegen Bryce Young, dazu noch einzelne Big Plays gemacht und Bryce Young einfach ein wahnsinnig schweres zweites Debüt gegeben in seinem eigenen Stadion. Also in Woche 1 waren die Panthers schon so am Anfang ganz ordentlich gegen die Falcons und haben dann aber auf der Strecke immer mehr an Gas verloren. Und auch hier war das so. Die Panthers sind ganz ordentlich reingestartet. Man merkt, Frank Reich ist einfach ein guter Head Coach. Da war ein Plan, da war eine Struktur da. Aber je länger das Spiel ging, desto mehr sind die Panthers einfach ohne Luft ins Spiel weiter rein und wieder rein und haben da einfach an Fahrt verloren. Und das haben wir dann ganz gut genutzt. Defensiv.
Jo. Dann kann ich mich so anschließen. Du hast gerade schon gesagt, Frank Reich, ein guter Head Coach. Aber ich finde auch gemerkt, wo er Challenge Flag geschmissen hat, die erste, war ein Pass von Carr zu Kirkwood, der ankam, der ein bisschen niedrig angesetzt war. Ich hätte Jules' Meinung gerne dazu gehört, weil für mich war der nicht incomplete. Ich weiß nicht, ob du die Szene im Kopf hast oder wie da deine Meinung ist. Ich meine eben schon, dass wo er abkniet, wo dann der Spielzug offiziell vorbei ist, hat er Kontrolle über den Ball. Was dann danach passiert mit dem Ball, ist nicht relevant. Deswegen, es war vielleicht so ein bisschen 50-50-Entscheidung. Habe ich aber natürlich als Saints-Fan doch ein bisschen anders gesehen.
Also ich habe die Entscheidung so gesehen, dass es tatsächlich kein Catch war. Schlicht und ergreifend, weil er keine Possession über den Ball hatte. Ja. Auch als das Knie unten war. Und der Ball vermutlich... Ich habe es nicht 1:1 sehen können, aber ich hoffe, dass sie einfach bessere Winkel hatten. Aber es war sehr wahrscheinlich aufgrund der Form des Balles und der Komposition zwischen Körper, Ball und Rasen, dass der Ball währenddessen den Boden berührt hat. Und dann per Regelwerk ist es dann halt kein Catch. Auch wenn ich sagen muss, es war eine, wie du schon gesagt hast, eine 50-50-Entscheidung. Also hätte man ein halbes Auge zugedrückt, hätte man auch gut die andere Richtung gehen können. Und es war Gott sei Dank ja immerhin bei uns kein kriegsentscheidender Call, der uns irgendwie das Genick gebrochen hat, sondern es war nur, gut, mussten wir halt dann später in dem Drive punten.
Nee, mussten wir nicht mal. Wir haben viel Goal aus dem Drive gemacht, so viel kann ich schon wegnehmen.
Ah, das war der Drive? War das nicht der erste Drive mit der Challenge?
Nee, der war tatsächlich im zweiten Drive. Also zumindest laut meinem Sheet, okay, was ich vorliegen habe.
ja gut, dann
war das dann? Im zweiten. Ich finde, da war dann die Phase mit K. Jo, musst du so hinnehmen. War eine Phase mit Derek Carr, wo ich nicht zufrieden war mit den Fenstern, die er angeworfen hat, beziehungsweise mit seiner Ballplatzierung. Immer wieder zu niedrig, hier rettet uns einmal eine Defensive Pass Interference. Danach wird es ein bisschen besser, hat man aber, finde ich, mehr auf Curl Routes und Stops umgestellt, mehr Carr wirklich die kurzen Pässe geben, über 6 Yards, über 3 Yards. Schönen Ball zu Foster Moreau zweimal, einmal für 8 Yards, einmal für 15 Yards. Da war wenigstens so ein bisschen die Chemie zum Tight End da. Langt am Ende immerhin für ein Field Goal von der Carolina 10. Auch hier muss man wieder sagen, man war schon in der Red Zone, konnte die Red Zone nicht nutzen. Jetzt hier zu dem Punkt, wo ich Derek Carr am meisten für das Spiel kritisieren will und wenn ich dich als Quarterback schon da habe, so ein bisschen deine Meinung dazu hören will. Was mir mal wieder aufgefallen ist in dem Spiel, seine Tight Ends, Foster Moreau hat er zweimal angeworfen, Juwan Johnson gar nicht. Der einzige Catch von Juwan Johnson war von Taysom Hill als Quarterback. Red Zone haben wir immer noch massivst Probleme. 2 Touchdowns, die wir im Laufe des Spiels erzielen werden, beide reingelaufen. Und dieses Thema Ballplacement bei Derek Carr, wie fühlst du dich denn da? Also ich finde, er wirft in enge Fenster, das ist schon gut, aber zum Teil wirft er schlampig eben auf Fußhöhe und so weiter und so fort, was kein Receiver gut fangen kann. Wie geht's dir denn, um jetzt einfach diese Akte Derek Carr dann für den Tag oder für das Spiel mal zu analysieren? Wie hat er dir denn gefallen, beziehungsweise was hat dir alles nicht gefallen? Weil du musst sagen, Bäume ausgerissen hat er nicht, wenn ich mir die Stats von ihm anschaue. 21 von 36 für 228 Yards, eine Interception, viermal gesackt, ein Rating von 65,5. Naja.
Das trifft's ganz gut. Boah, wo fängt man da am besten an? Das ist ein Riesenthema. Also ich möchte mich noch ein bisschen zurückhalten, weil ich möchte bis nach Woche 4 warten, bevor ich mein richtiges Feedback zu Derek Carr abgebe. Schlicht und ergreifend, weil ich Alvin Kamara, glaube ich, noch für wahnsinnig wichtig halte, weil viel mit Alvin Kamara auch trainiert worden ist in der Offseason. Das muss man einfach dazu sagen. Und wenn dann halt so ein Spielkörper fehlt in der ganzen Mannschaft, dann bedeutet das halt auch für Carr was. Was wir offensiv sehen, sind sehr viele Runs. Die haben mal besser, mal schlechter funktioniert, gerade an First Downs. Und dann kurze Pässe, Slants, Outs und so weiter und so fort. Möglichst viel Kurzpassspiel. Das ist ja auch so ein bisschen die West Coast-Ideologie der Saints. Das war schon immer so. Das hatte man schon mit Drew Brees. Mit Drew Brees war der Vorteil natürlich, man hatte den präzisesten Quarterback ever. Und das kann ich. Und das merkt man halt. Und die Offense ist immer noch Drew Brees Hybris. Also da ist nicht mehr alles Drew Brees drin, aber es ist immer noch sehr viel auf dem, was wir 2017, 2018 gemacht haben. Das ist kein großer Unterschied, ne? Minimale Anpassung, aber kein Unterschied. Das dann in Kombination mit Drew Brees schon geil. Dieses Kurzpassspiel funktioniert dann halt am besten, wenn du einen richtig geilen Quarterback hast. Derek Carr ist in meinen Augen ein richtig guter Quarterback, aber kein richtig geiler Quarterback. Denn er ist nicht übergenau, sondern er ist nur semigenau. Kommt hinzu, das hatten wir schon angesprochen, die Probleme in der O-Line. Er hat es noch nicht so ganz drauf mit der inneren Uhr. Also er hat ein gutes Pocket-Movement, das ist wirklich ideal. Aber so das Verstehen, okay, jetzt müsste mal der Ball doch dann raus, das ist noch nicht ganz so drin. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das einfach in den nächsten 2, 3 Spielen auch dazu. Ne? Man braucht ja auch immer ein bisschen Erfahrung, Sample-Size und Tape. Aber zum 2 Themen, die du jetzt angesprochen hast, auf die ich noch eingehen möchte, ist, zu seiner Entscheidungsfindung. Da werden wir auch nochmal später drauf kommen. Für mich ist Michael Thomas momentan super wichtig, auch wenn man es im Spiel nicht sieht. Aber Michael Thomas kriegt wahnsinnig viel Workload und ist für mich der, der uns am Anfang diesen Spielen hält. Gegen Ende läuft das, weil gegen Ende fangen wir an, ins Spiel zu kommen offensiv. Das war auch letzte Woche so. Dann kommen auch die tieferen Würfe, dann kommen auch mal die Big Plays. Aber gegen Anfang, die ersten 2 Quarter, ist immer ein reines Stückwerk aus kurzen Pässen und kurzen Läufen. Bis wir dann anfangen, endlich mal aus allen Rohren zu feuern. Und da hält uns Michael Thomas immer irgendwie drin mit großartigen Plays. Das muss besser werden, denn was passiert denn, wenn unsere Defense irgendwann mal einbricht und gegen Carolina halt wir 17-6 hinten liegen zur Halbzeit? Leute, dann kommen wir nicht mehr zurück. Dann war's das. Also momentan ist halt die Strategie, okay, wir laufen uns gegen Quarter 3, Quarter 4 heiß und dann feuern wir aus allen Rohren und bis dahin sind wir halt noch voll im Game. Die Strategie funktioniert halt gegen Carolina, aber wir werden stärkere Gegner haben und dann wird es schwieriger werden. Gerade gegen die Falcons wird es schwieriger werden, wenn man so spielt. Genau. Red Zone, das ist der zweite Punkt, den hast du auch schon angesprochen. Diese Red Zone Efficiency macht mich krank. Ich weiß nicht, woran es liegt und da habe ich noch kein Rezept gegen gefunden, ob man da noch mehr auf altbekannte Leute vertrauen muss, ob man da einfach einen Playcourse anpassen muss, ob man da einfach Taysom Hill konstant reinstellen muss. Aber so ernüchternd, wie unsere Red Zone Trips sind, ist es einfach peinlich, weil wir verlieren gerade in Quarter 1 und 2 super viele Punkte, weil wir die Red Zone kommen und dann halt nur ein Field Goal schießen. Selbe wieder hier in Carolina. Wir haben es dann gegen Ende geschafft, auch da mal in der Red Zone Punkte zu holen mit Runs, aber wir müssen halt auch einen Weg finden, wie wir den Ball über die Luft in die Red Zone in die Endzone bekommen, aus der Red Zone heraus. Und das ist wirklich, wirklich wichtig, weil daran entscheiden sich jetzt ganz viele Spiele in Zukunft. Weil wir sind nicht das Team, das die Big Plays macht, sondern wir sind das Team, das konstant mit 5 Yards das Feld runter bewegt. Aber wenn wir dann halt 5 Yards gegen eine Mauer stehen und nicht mehr reinkommen und wir nur 3 statt 7 machen, wird uns das früher oder später auf die Füße fallen.
Definitiv. Was mich halt da wirklich erstaunt, weil er eben gemeint hat, Chemie zu den Titans ist da. Wir haben 3 Titans meiner Meinung nach, oder auch mit Taysom Hill 4. die du in der Red Zone schon gebrauchen kannst, beziehungsweise auch in der Endzone dann. Juwan Johnson hat das schon bewiesen, Jimmy Graham macht das seit über 10 Jahren. Foster Moreau ist jetzt kein Titan, den du mal einfach so wegsteckst, und er kann auch Bälle fangen. Und Hill auch. Ich verstehe das nicht ganz, wieso es nicht wird. Und ich meine, wir kommen jetzt in dem Drive dazu, das war der Drive, wo Michael Thomas diesen Monster-Catch an der Sideline hatte, wo man gesehen hat, er ist der Alte. Ich meine, du hast doch völlig recht, gerade in der zweiten Halbzeit wird dann angefangen, ein bisschen mehr von MT wegzugehen, Bälle anderweitig zu verteilen. Da tauen dann Olave und auch gerade Shahid in der zweiten Halbzeit richtig auf. Ah, da merkt man, wie wichtig Michael Thomas war, weil den fängt auch nicht jeder. Und am Ende hast du Red Zone Trip, lässt Taysom Hill mal laufen. Gut, das geht leider ein bisschen in die Hose. Outside Run war jetzt nicht unsere ganz große Stärke, oder ist sie bis jetzt noch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Es geht durch die Mitte sehr viel besser, hat man in dem Drive auch gesehen, wo Taysom Hill schon ein paar Snaps bekommen hatte. Dann kommt einmal ein Incomplete Pass zu Chris Olave, wo Derek Carr für mich einfach den Release eine Sekunde zu zwei zu spät macht. Da war Olave schon davor auf seiner Route freier. Und in Double Coverage Olave den hinten an der Endzone zu fangen, wird schwierig. Und das dritte Mal, wo es nicht passt, wo Derek Carr nichts dafür kann, oder wo die Chemie nicht gestanden hat, Tony Jones Jr. dreht sich zu spät um, fängt den Ball nicht von Carr, der wäre auch durch gewesen. Aber das kann ich eben nicht ganz nachvollziehen. Da war nicht ein Versuch auf dem Titan mit dabei, sondern Jimmy Graham wird gar nicht aufgestellt in der Endzone zum Teil, was ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann.
Ja, absolut. Auf den Namen wollte ich jetzt auch hinaus gerade eben. Warum haben wir denn Jimmy Graham geholt? Also erklär mir das rostertechnisch bitte. Und warum nimmt der Mann einen Platz ein im Roster? Da kannst du ja andere Leute aufstellen. Weil, also nichts gegen Jimmy Graham. Aber wenn du ihn nicht einsetzt, oder und der Grund, warum du ihn nicht einsetzt, muss ja irgendeinen Hintergrund haben. Er ist nicht gut genug, du hast kein Vertrauen in ihn oder sonst was. Oder er passt nicht. Aber warum hast du ihn denn dann geholt? Also wofür? So, das ist das Problem. Nicht, dass du ihn einsetzt, sondern warum hast du ihn geholt, wenn du ihn nicht einsetzen möchtest oder nicht einsetzen kannst oder willst? Und warum lässt du ihn dann im Roster? Also nur für Nostalgiker und Fan-Drums und Herzen und so weiter und so fort, ist das halt ein bisschen schwach. Da kannst du auch andere Dinge tun. Und davon haben wir mehr Erfolg. Dann schmeiß ihn raus, hol einen Rookie-Tight End, gib ihm halt Lärm mit dem 10 Red Zone und dann bring ihn halt jedes Mal dann rein. Oder ein Undrafted Free Agent Tight End, dann probier dich halt aus. Aber wenn du halt Jimmy Graham nicht mal reinbringst, nicht mal in die Chance gibst, warum auch immer, weil es wird ja interne Entscheidungen haben. Du stellst ihn ja nicht einfach nicht auf, weil du ihn vergisst. So, das passiert ja nicht, ist in der NFL. Dann warum hast du ihn auf dem Roster und warum hast du ihn dann geholt, wenn du ihm nicht vertraust? Oder warum hast du ihn dann rausgeworfen, wenn du jetzt an einem Punkt bist, an dem du ihn nicht mehr rauswerfen kannst oder warum? Aber was ist da los? Ist er körperlich nicht fit genug? Traut man ihm das nicht zu? Will man ihn für später in der Saison warm halten, für Woche ab Woche 6, 7, einfach weil man weiß, dass die Engine noch nicht so stark ist und will ihn dann für die entscheidenden Spiele reinwerfen oder was? Aber da wäre mal ganz spannend zu wissen, was so der große Plan des Saints ist. Momentan sehe ich das absolut noch nicht. Und ich finde, Von Johnson spielt im Vergleich zur letzten Saison eine wirklich mindere Rolle. Weiß ich auch nicht, warum das so ist. Ich verstehe auch nicht, was man. Also, man hat irgendwie die Position der Titans eingedampft, weil man jetzt natürlich super Receiver hat mit Shahid Olave und Michael Thomas und dann Aaron Kamara. Aber man kann die Titans trotzdem noch benutzen. Also, die sind Teil des Spiels so. Du darfst das, und zwar nicht nur fürs Blocken, sondern auch fürs Pässe fangen.
Definitiv. Und eben gerade eben fürs Pässe fangen ist Jimmy Graham ja prädestiniert und bekannt. Er ist einmal aufgefallen durch eine Holdingstrafe, glaube ich, war es. Man sagt, dafür, glaube ich, hat man ihn nicht geholt, beziehungsweise ich gehe das voll mit, was du sagst. Wieso hat man ihn denn geholt, wenn er nicht spielt? Ich kann mir nicht vorstellen, Jimmy Graham kennt Pete Carmichaels Offense, dass Jimmy Graham Probleme hat mit verschiedenen Spielzügen und ähnliches. Ich meine, der Mann ist so lange in der NFL, der hat eigentlich fast alles gesehen in der Offense. Und eben, ich bin eben der Meinung, gerade als Red Zone Target hat man ihn geholt, setzt ihn aber warum auch immer nicht ein, beziehungsweise selbst wenn er auf dem Feld stehen sollte, fällt es nicht auf. Aber muss man dazu sagen, weil Derek Carr die Titans nicht wirklich sucht, sieht man ja an Juwan Johnson. Der wurde nicht einmal in der Red Zone angeworfen bisher in der Saison. Kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, weil das ja bekannt ist. Die beiden können es. Da wird noch ein bisschen Arbeit vor Pete Carmichael und auch vor Derek Carr liegen. Hofft, da wird ein bisschen mehr Augenmerk drauf gelegt, weil das bricht ja am Ende das Genick, du hast es gesagt. Panthers war jetzt nicht die gefährlichste Offense, auch Spieltag 1 Titans hat sich in Grenzen gehalten. Wir haben dieses Jahr nicht die Riesengegner, aber wenn wir gegen die 49ers oder so ran müssten, da würde es anders ausschauen, wenn du deine Red Zone Trips nicht machst. Und daher, ich hoffe, sie arbeiten dran. Ich glaube, Dennis Allen wird es erkannt haben. Ja, also hier auch immer an der Carolina 5 bleibt man auf jeden Fall stehen. Field Goal geht 6-3 in Führung. Und dann wird es für die Saints oder generell flacht das Spiel ab. 3 and out von den Panthers. 4 and out von uns. 4 and out Panthers. Und dann kommt die Interception von Carr, die ähnlich mich an die gegen die Titans etwas erinnern hat. Da darfst du mich gerne verbessern, wenn das nicht so ist oder wenn das mein ungeschultes Auge falsch sieht. Und vor allem, was es mich noch erinnert hat, Phil, war Jameis Winston in seiner Prime, was Interceptions angeht. Für mich war das so ein Gefühl, das war, ging schon langsam hinten raus Richtung Ende. Also wenn man den Ball mit 4 Minuten 3 bekommen, hättest du einen schönen langen 4-Minute-Drill runterziehen können vor der Halbzeit. Und dann kommt eben als dritter Pass bei einem 3 und 4, geht er tief. Für Olave wird intercepted, weil er eine Triple Coverage reinwirft. Er hat mich sehr an Jameis Winston Brechstange erinnert, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde, die Interception war sehr ähnlich zu der gegen Titans Game.
Ja, die beim Titans Game, ich sehe es ein bisschen anders, die beim Titans Game einfach bescheiden.
Oder wie siehst du das?
Es soll nicht heißen, dass die Interception im Carolina Game nicht auch bescheiden geworfen war. Es war auch kein guter Ball. Aber gegen die Titans war es wenigstens kein Misread. Gegen die Panthers war es ein absoluter Fehler. Also, es war nicht nur Double Coverage, es war Triple Coverage. So. Das heißt, 3 von 11 Leuten standen da aus der Defense. Da kannst du den Ball nicht hinwerfen. Ich weiß nicht, ob das, also, das muss dir jetzt einer sagen, der wirklich 24/7 Tape guckt, und das habe ich in letzter Zeit nicht ganz so hinbekommen, ob das einfach ein Look war, den Carolina öfter gegeben hat, wo man dachte, der wird schon frei sein, Olave, und das kann man nutzen. Und die Carolina Panthers haben sich dann darauf eingestellt. Also, ob das schematisch was war, wo Carolina gesagt hat, hier stellen wir eine Falle auf, oder ob K einfach mal 5 Sekunden geschlafen hat, kann ich dir nicht sagen. Zu dem Spiel würde für mich aber tatsächlich eher passen, dass die Panthers eine Finte gelegt haben. Also K war nicht gut, aber er hat nicht geschlafen. Er war körperlich nicht on point, aber er war vom Kopf her, also er hat wenig Reads übersehen, er hat wenig mentale Fehler gemacht, bis auf diesen einen. Von daher will ich ihn an der Stelle in Schutz nehmen und einfach mal sagen, das war eine Finte. Weil es gibt einen Unterschied zwischen er schläft, ne, und spielt Jameis Winston-like mit verbundenen Augen, oder er ist einfach etwas unpräzise, und das ist momentan so für mich das Hauptproblem.
Okay, ja gut, dann nehmen wir das so mit. Ich hoffe auf jeden Fall auf Besserung, weil Carr steht jetzt bei 2 Interceptions, 1 Touchdown. Eine ähnliche Ratio hätte man von Jameis Winston auch erwarten können, deswegen, da muss er besser werden. Also das, da müssen wir dran arbeiten. Aber gut, dann wollen wir das Kapitel Derek Carr so ein bisschen mal abschließen oder uns von Derek Carr auf unsere Defense und auf unsere O-Line bewegen. Einmal mit freudigem Auge, einmal ein bisschen mit traurigem Auge. Die Panthers können aus der Interception nicht viel machen. Warum? Sie starten zwar in der New Orleans 37, wo jeder gedacht hat, gut, jetzt klingelt es nochmal. Dem war aber nicht so. Big Grando, Carl Granderson, mit Strip Sack, Fumble von Bryce Young. Ein rumgeeierer Pete Werner versucht ihn aufzunehmen, funktioniert nicht. Brian Brzee rutscht daran vorbei. Am Ende hat ihn Paulson Adebo an der New Orleans 41. Super Antwort der Defense hier auf alle Fälle. Keine Punkte dazu gelassen. Und es war mal so richtig zu der Offense nochmal die Möglichkeit gegeben, hey, ihr kriegt mit 1,40 den Ball nochmal zurück. Besser geht's gar nicht. Nö. Mehr Geschenk kannst du doch gar nicht machen.
Nicht nur das, an der Stelle war ich einfach froh. Also mir war es in dem Moment erstmal per se egal, wer den Ball auffängt, sondern für mich war das, ich habe auf die Yardlinien geguckt und gedacht, oha, großartig, die haben es geschafft, diesen Ball, unabhängig davon, wer ihn recovered, einfach so weit rauszutragen, dass es kein Field Goal mehr gibt. Und das war für mich schon ein Highlight. Und dass dann ein Saints-Spiel natürlich noch drauf fällt, ist natürlich optimal, weil es ist gleich eine gute Feldposition für uns. Aber für mich war in dem Moment schon das Mindset, Hauptsache keine Punkte bekommen. So viel dazu.
Ja, Granderson generell wieder ein starkes Spiel gemacht. Ja, der wird teuer, wenn der so weitermacht. Der wird ganz teuer. Ein Sack, ein Tackle for Loss wieder am Start gehabt, 2 Quarterback Hits. Das erwartet man sich doch von seinem Defensive End im Breakout hier. Ja, das wäre eine Erinnerung an Trey Hendrickson. Mal schauen, wie da die Saison so weitergeht. Aber fällt in den Zahlen bisher auf, muss man Cam Jordan ein bisschen in Schutz nehmen, der hat auch gute Zahlen, nur noch keine 6, aber das wissen wir ja bei Cam seit ein, zwei Jahren, das dauert ein bisschen, bis der warm wird damit, der kommt sicher hinten raus, auch noch, wirkt auf jeden Fall noch sehr, sehr fit für sein Alter, weil ich das auch gelesen hatte, dass das Cam Jordan mit seiner Produktivität ein bisschen rumgehackt wurde, das lasse ich mir noch nicht gefallen. ja, dann mit 1,40 kriegen wir das Geschenk von unserer Defense, an der New Orleans 41 zu starten, da hatte ich dann schon noch die Hoffnung, dass zumindest für ein Field Goal reicht. Ja, dann kam unsere alte Thematik auf, Pass Coverage bricht zusammen, aus allen Ecken und Ebenen, also womit unsere O-Line massiv Probleme hatte, waren die verschiedenen Switches, sowohl von den Defensive Ends, also da, wo uns die Vikings vor ein paar Jahren schon mal Probleme gemacht haben, dass die Defensive End nach innen zieht und der Defensive Tackle von außen kommt oder auch der Linebacker innen antäuscht und dann nach außen rausgeht, hatten wir massiv Probleme mit solchen Looks. Alle, die komplette O-Line, muss man sagen, da kann man jetzt nicht nur Trevor Penning rausnehmen. Ein Caesar Ruiz hat es nicht geschafft, einen Linebacker zu blocken, wo ich mir denke, das kann es wirklich nicht sein. Ein Ramchick war, naja, noch wahrscheinlich der stabilste in dem McCoy, auch Hurst hat dann nicht den besten Eindruck gemacht. Nimmt uns hier halt die Möglichkeit. Du bist beim 1. und 10 wirst du gesackt, nachdem du ein neues First Down irgendwo erzielt hast für 7 Yards. Beim 3 und 17 wird K auch nochmal gesackt. Einerseits natürlich, Derek K hält vielleicht den Ball ein bisschen zu lange, aber unsere O-Line, und das kann ich hier jetzt nur wieder öffentlich sagen, für mich gehört Doug Marrone, unser O-Line-Coach, mittlerweile öffentlich angezählt. Weil das kann es nicht sein. Wir hatten in der Preseason das ganze Thema, da warst du zwar immer nur Second String, Third String O-Line, dass du da keine Verbesserung gesehen hast in den 3 Wochen. Und auch jetzt die erste Garde. Puh. Da ist noch sehr viel Arbeit mit dabei, würde ich sagen. Wie gesagt, dass Penning noch seine Fehler macht, es ist seine erste volle Saison. Seine erste Saison als Starter, okay, damit kann ich mich ja noch irgendwo zurechtfinden. Aber der Rest sind alles Veterans, sind alles länger mit dabei. Da, und die seit 3 Jahren zusammenspielen, muss man dazu sagen. Da kann es nicht sein, oder seit mindestens 3 Jahren, da kann es nicht sein, dass da noch solche Fehler passieren, dass man gegen solche Looks reinfällt. Also da schrillen bei mir schon die Alarmglocken, weil wir sind eben nicht im ersten Preseason-Game oder im zweiten, sondern es war jetzt das zweite Saisonspiel. Die sind seit 6, 7 Wochen trainieren die zusammen. Ich bin maximal unzufrieden, sag ich dir ganz ehrlich. Und als Dennis Allen oder als Pete Carmichael würde ich mir das nicht gefallen lassen von Doug Marrone. Den würde ich echt mal anzählen hier.
Gott sei Dank bin ich ein O-Line-Coach und habe keine Ahnung. Doch, ich habe etwas Ahnung, aber nicht genügend, um da professionell ein Statement zu geben, wie zu Quarterbacks, Wide Receivers oder Running Backs oder Tight Ends. Weil O-Line ist eine ganz eigene Wissenschaft. Man unterschätzt es, weil man denkt, das ist ja ganz einfach, die stellen sich da hin und schieben dann die Verteidiger aus dem Weg. Ja, nee, Leute, ich glaube, wer sich ein bisschen mit Football auskennt, weiß, das ist dann doch durchaus etwas komplizierter. Ich finde, um vielleicht mal mit dem Positiven anzufangen, ne, wir fangen ja hier Feedback, ne? Fangen wir mit dem Positiven an. Im Running Game läuft es soweit ganz ordentlich. Es ist nicht perfekt, aber es funktioniert. Also die Assignments sind da, es gibt die individuellen Plays der Defense, es gibt die individuellen Plays der Offense, aber nichtsdestotrotz, es funktioniert. Nicht gut, aber es funktioniert. Und das reicht ja auch. Es muss ja nicht, wir sind ja nicht die 49ers, wir müssen ja nicht jedes Spiel 200 Yards erlaufen, sondern ne, wir müssen ja nur unser Passing Game damit in Schwung kriegen, so dumm das auch ist. Aber es ist halt leider so. In der Pass Protection ist es ein Problem. Und es ist ja auch ein Problem bei den kurzen Pässen. Also selbst die kurzen Pässe sind ja schon deshalb auch nur so kurz, weil so ein Druck auf diesem Kessel drauf ist. Ich weiß nicht, was man da am besten macht. Ob man da was umstellt, ob man da schematisch mal was überlegt. Wir hatten, wenn ich mich erinnern kann, mit James Winston öfter Fullback-Looks im Playbook. Oder doppelte Tight Ends oder sowas, um einfach da zu helfen, auch mit Chips und so weiter. Und das machen wir auch gegen gute, also gegen gute D-Line-Teams spielen wir sehr viel in diesen Looks. Mit mehr Blockern, mit mehr Variation. Jetzt ist für mich die Frage, ob man sich das vielleicht nicht auch angewöhnen sollte gegen Teams, von denen man denkt, dass sie nicht so stark sind, aber trotzdem irgendwie, ne, entscheidet, na gut, wir haben ein Problem und bis wir das stabilisiert bekommen, wie man das stabilisieren will, ist eine ganz andere Frage. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das stabilisiert. Aber bis wir das stabilisiert bekommen, arbeiten wir schematisch dagegen an. Das ist natürlich immer schwierig, weil du verlierst dann natürlich Wide Receiver oder ein Tight End oder sonst was fürs Passing Game oder kriegst ihn nur underneath. Aber ich glaube, genügend. Also du hast 3 Wide Receiver, die kannst du halt spielen und die können alles auf dem Feld angreifen. Da kannst du halt ein Tight End nur fürs Blocken benutzen. Wäre so mein Ansatz.
Du sprichst es an, wenn du merkst, du hast solche Probleme in der Defense, dann musst du einen Offensive, oder beziehungsweise du hast den Pass, wenn du so nicht in der Defense, du hast in der Pass Protection so Probleme, dann musst du wohl oder übel, du hast ein maximal talentiertes Receiver-Set, das wissen wir, auch die Titans schauen nicht so schlecht aus, das ein bisschen opfern, dann musst du eben Fullback Adam Prentice bringen, du musst vielleicht den Running Back bringen, Tony Jones Jr. hat einen super Block zum Beispiel, musst du das in die Richtung machen, oder du spielst eben dieses Push-and-Pull mit dem Tight End, der ein bisschen dann den Tackle noch mit unterstützt, irgendwas in die Richtung musst du machen, du hättest auf jeden Fall die Möglichkeit, gerade mit Foster Moreau hast du einen super Blocking-Tight End, der dir da helfen kann und dir auch Bälle fangen kann, wenn er dann unblockt und in die Flat geht oder ähnliches, die Route ist ja deswegen nicht kaputt und er hilft wahrscheinlich Trevor Penning oder auch Ryan Ramchick mal. Das wirst du machen müssen. Weil, wie gesagt, so machst du dir eben in der, und ich finde, es passiert halt hauptsächlich in der Money Time. Entweder kurz vorm Schluss in einem Two-Minute-Drill, dass du gesackt wirst, oder du lässt dich wieder aus der Field-Goal-Range raussacken und genau in, gerade in diesen Feldpositionen, in diesen Momenten, muss die Pass-Protection zu 100% halten. Dann wirst du lieber eine Incompletion, okay, aber sich 7 Yards zurücksacken lassen, ist halt nicht die, ist kein Mittel. Damit wirst du es am Ende nicht gewinnen. Da wird man arbeiten müssen. Und ich finde auch die Tatsache gut, dass du die O-Line eingespielt haben willst und nicht viel wechselst. Das ist für mich völlig in Ordnung. Aber was ist denn mit Andrew Speed? Der ist nicht verletzt. Ich meine, wir wissen, er kommt rein, dann verletzt er sich nach 3 Snaps. Aber die 3 Snaps könnte er ja spielen. Gerade wenn du merkst, und dieser Ruiz hat heute nicht den besten Tag, dann zieh Hurst auf rechts Guard, hat er auch schon gespielt, und bring Pete auf links und probier das mal aus. Hat mir auch ein bisschen da der Wechsel drin gefehlt, sage ich ganz ehrlich. Und auch hier der Punkt, ich meine, ich bin zwar nicht der größte Fan von der Geschichte, Rookies immer spielen zu lassen, gerade in wichtigen Momenten bringt dir das nichts, aber Entlastung bringt dir so ein Saldivari halt schon. Und wenn der nicht active ist, naja, dann wirst du halt ganz schön Minuten runterreißen müssen als O-Liner. Und das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Also ich finde, da müsste man eben schon mal überlegen, was man anders macht. Beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, bei den Saints steht eben dieses Pass-Protection-Thema ganz oben, weil da läuft es einfach noch nicht. Im Run-Blocking, müssen wir mittlerweile sagen, kann man mehr und mehr zufrieden sein. Wir sind gegen die Panthers 134 Yards erlaufen. Schnitt von 4,1, das denke ich, ist soweit in Ordnung. Natürlich über 5 wäre absolut top, aber wir sind mit 4 nehmen wir auch. Taysom Hill macht da mit einer Average von 8,3 viel aus bei 9 Carries, 75 Yards, das ist schon sehr stark. Bei Jamal Williams und Tony Jones Jr., die waren bei 3,2 bzw. 2,8 Average, da geht schon noch ein bisschen mehr. Gerade das Outside-Run-Game funktionierte nicht so, wie wir das hätten. Durch die Mitte war es ganz gut, aber bevor du was sagen darfst, man darf das Ganze nicht zu hoch hängen. Shaq Thompson musste verletzt raus, der erste Linebacker oder der Mike-Linebacker von den Panthers. Und die Panthers haben nicht die aller stärkste D-Line. Da kommen schon noch andere Kaliber dieses Jahr, würde ich behaupten.
Absolut. Die Panthers haben eine D-Line, die halt eine Run-Stopping-D-Line ist oder mehr eine Pass-Rush-D-Line ist. Es gibt ja die Unterschiede, in denen man auch das schematisch angehen will. Shaq Thompson hast du angesprochen, einfach ein wahnsinnig wichtiger Injury. Natürlich super ärgerlich für Shaq Thompson und einfach eine blöde Sache, aber tatsächlich für mich so einer der Turning Points im Game. Ich meine, müssen wir uns nicht selber anlügen, so wenn dein Mittellinebacker verletzt ausfällt, bedeutet das einen riesen Verlust für eine Defense. Und Shaq Thompson ist so ein bisschen das Kontrollgremium und die, ja, das Hirn der Defense. Das ist wie bei uns DeMario Davis, wenn DeMario Davis jetzt sich im nächsten Play verletzen würde, würde das für unsere Defense ein Drop-off von mindestens 10%, eher 20% bedeuten. Das ist einfach so. Das ist halt der Impact eines Linebackers. Das ist wie wenn du den Quarterback verlierst und der verletzt raus muss. Aaron Rodgers, hust. Es ist halt ein Problem. Zu dem Running Game Inside, es funktioniert. Outside, es funktioniert überhaupt nicht. Es klappt nicht. Und Taysom Hill bereinigt die Statline halt großartig. Taysom Hill Runs funktionieren immer noch super. Die sind so wahnsinnig spiel, aber sie klappen einfach, weil es ähnlich wie dieser Quarterback-Sneak, den Philadelphia in die Liga gebracht hat, den jetzt jeder benutzt, irgendwie kannst du es halt nicht aufhalten. Das ist halt so viel Masse und so viel Power, die da gerade hinten dran steht. Geht nicht. Ich habe ja vor 2 Jahren mal gesagt, ich hätte gerne eine Taysom Hill Rushing Offense Only, wo wir nur bei Taysom Hill kommen. Ich bin immer noch Fan davon, so das können wir gerne öfter machen im Spiel. Bin aber auch ganz froh, dass wir einen Quarterback haben, der den Ball werfen kann. Nichtsdestotrotz, was für mich ein Problem ist, ist, dass diese Running Offense halt ins Game kommen muss. Da, wie gesagt, das warten, ob es Alvin Kamara da zurück ist, bevor ich mich da auch final festlege, weil der für mich einfach ein wahnsinnig wichtiger Teil auch von Alvin noch kommen muss. Aber wir brauchen halt unser Running Game, um ins Passing Game zu finden, und wir finden halt immer erst in Quarter 3 da rein. Das ist ein Problem, das heftig Derek Carr an. Das ist aber auch ein Problem, das heftig unserem Play Calling an und der Idee, dass wir halt erstmal stupide den Ball laufen müssen. Und das geht gegen die Panthers, das geht auch gegen die Titans, aber nicht gegen jedes Team, nicht gegen die Falcons gehen. Und da müssen wir einfach zusehen, da.
Dass du so Schiss vor den Falcons hast. Also A, muss ich ja sagen, wir spielen erst in Woche 10 gegen
die Titans. Ich sag dir,
von daher haben wir da noch Zeit.
Warte mal ab.
Angst vor den Falcons?
Für mich sind die Falcons, ja. Doch, für mich sind die Falcons tatsächlich ein super starkes Team. Das kann sein, dass es 3 Wochen wieder anders aussieht. Das kann sein, dass die Falcons einfach in Woche 1 und 2, deswegen muss man da immer vorsichtig sein am Anfang der Saison, aber dass die Woche 1 und 2 einfach massiv ihre Optionen überspielt haben. Gegen Green Bay hatten sie Probleme, aber haben dann so viel adjusted und ein bisschen Glück gehabt, dass Green Bay auch sich wirklich dumm angestellt hat, dass sie dieses Spiel noch gedreht haben. Und das mit einer Running Offense, ne? Spiele drehen mit einer Passing Offense ist das eine, aber mit einer Running Offense Spiele drehen ist eine ganz andere. Da habe ich Angst vor.
Ja, dann sind wir wie John Robinson auf jeden Fall gespannt, wenn der kommt in Woche 10, glaube ich, zu uns. Gut, dann wollen wir wieder, bevor wir die Falcons abdriften, uns ein bisschen weiter anschauen. Halbzeit gehen wir mit einer Führung rein, hätte auch anders laufen können. Wir starten mit 2 Punts. Auch hier gab eine starke Szene. Challenge Play von Dennis Allen, beziehungsweise Challenge Flag rausgehauen. Wurde dann auch als 4. und kurz gecallt. Gab dann einen False Start, glaube ich, von den Panthers, was sie zum Punt dann gezwungen hat. So kann man es natürlich machen. Denke übrigens hier, Andy Dalton kam zu den Situationen rein, weil man Bryce Young den Quarterback sneaken und nicht zutraut. Ist er eher ein bisschen leichter, ein bisschen kleiner. Da glaube ich, gehst auf Andy Dalton, fährst du ein bisschen besser.
Du meintest aber gerade
nutzen Kahn, können, ne? Wir das nicht, weil.
Nee, ach so, ich hab gerade selber gehangen. Ich dachte, ich war gerade irritiert. Ich dachte, hä? Meinst du, aber nee, klar, ja, oh, ja. Bei Andy Dalton hat noch das letzte Mal getriggert, wo kommt denn Andy Dalton jetzt her? Aber stimmt, du hast recht, der war schon auf der anderen Seite. Ja.
Genau. Problem für uns bei der Geschichte, der Punt ist ziemlich gut, beziehungsweise muss ich Shahid das ein bisschen ankreiden. Shahid an der 10 Yard verzichtet er drauf, den Ball zu fangen und Fair Catch zu zeigen. Geht noch bis zur 3-Yard-Linie, wird da aufgenommen von den Panthers, sprich wir starten an der 3-Yard-Linie, war von Shahid kein schlaues Play. Generell muss man sagen, Punt-Return-Game von uns nicht mehr existent. Die Protection versagt immer mehr, also da geht nicht wirklich viel, da fehlt uns der Spezialist, wie wir es mit Hardy vor ein paar Jahren noch hatten. Und der Shahid, weiß ich nicht, ob das eben dieser Trigger im Kopf ist, sagen, man will sich nicht verletzen bei sowas, weil man ist ja Receiver Nummer 3. Manu sagt, der hat ja schon mal gesagt, maximal Punt Return Specialist Job nur für ein Jahr vergeben, hat bei Deonta Harty war es dasselbe. Finde ich ein bisschen schade, nimmt uns sehr viele Möglichkeiten, gerade mit solchen Dump Plays, dann nicht zu sagen, Fair Catch an der 10 starten, ich lasse den Balance aus und der wird halt vorm Aus noch recovered. Das bringt uns nicht weiter, dementsprechend wir in unserer eigenen Endzone gestartet. Natürlich, man wollte kein Sack oder ähnliches kassieren. Endet in einem 3 and out. Unser Panther kommt auch nicht so weit, wie man sich das wünschen würde. Kommt leider hinten nicht mal über die 50-Yard-Line raus. Puntet 47 Yards. Bringt die Panthers halt danach in eine super Freak-Off-Position. Die starten an der 41. Wo es dann schon klar ist, selbst wenn wir sie aufhalten können, meine, unsere Defense war knusprig, aber ein paar Yards machst du immer, starten sie an der 36, ist ein 54-Yard-Field-Goal, ist für Eddie Pinheiro jetzt nicht die allergrößte Challenge gewesen, zumindest an dem Tag. Ja, dann steht es auf einmal schon wieder 6-6. Hat mich persönlich ein bisschen genervt, muss ich sagen, diese Sequenz im Spiel nach der Halbzeit. Aber dann wurden wir endlich erlöst. Mit einem Touchdown. Das war eben, was du sagtest, unser Passing-Game braucht bis drittes Quarter, dass es kommt. Schönen Wechsel drinnen gehabt zwischen Run- und Passing-Game. Dann hast du natürlich den Catch des Jahres von Chris Olave. Für alle, die ihn nicht gesehen haben, einfach mal bei YouTube oder ähnliches anschauen. Das wird einer der Catches des Jahres werden. Super Ding. wer den da einhändig runterpflückt. Ich fand es von Carr legitim, ihm im 1:1 zu suchen. Hatte zwar noch nicht ganz sein Cornerback geschlagen, aber das kann man mal probieren. Und ja, bringt uns dann ein Gain von 42 Yards bei 3-7. Das ist natürlich eine ziemlich starke Sache. Hier auch verschiedene Looks in der Offense gezeigt. Mal Tony Jones laufen lassen, angeworfen. Taysom Hill hat dann mal einen Passing-Spielzug gehabt, wo er Juwan Johnson für 8 Yards findet. Und hinten raus läufst du bei First and Goal das Ding mit Tony Jones über die Linie. Auch hier schön zu sehen, man merkt ja, also oder man hat es, finde ich, da gesehen, gegen etwas schwächere D-Lines funktioniert unser Run-Blocking-Game 1A. Also hat mir Tony Jones wirklich schön die Lane freigemacht. So will ich das haben. Gibt's von dir irgendwas zu sagen zu unserem Touchdown-Drive Nummer 1 oder sollen wir gleich weitergehen?
Ich würde die Aussage, bitte unser Run-Blocking-Game funktioniert 1A, etwas abschwächen in mit es funktioniert 2+ mäßig, aber ansonsten ansonsten gibt es den Touchdown-Drive von meiner Seite aus nicht mehr zu sagen.
Für das, was wir letzte Woche gegen die Titans gesehen haben, hat es gegen die Panthers 1A funktioniert, aber klar, das läuft noch nicht perfekt rund, aber das war doch schon sehr, sehr viel besser, das muss man schon sagen. Auch eben diese verschiedenen Looks, die Taysom Hill bekommen hat. Endlich kriegt Taysom Hill mal den Ball. Das sehe ich schon als sehr positiv heraus, weil eben diese Allzweckwaffe wird nicht schlecht bezahlt. Die sollte man auch nutzen und sich ein bisschen unberechenbarer machen. Ende vom dritten Quarter. Wir gehen ins vierte Quarter rein. Wir haben den Ball, nachdem die Panthers punten mussten, nicht auf den Touchdown antworten konnten. Auch hier wieder schade. 3-2 an der Carolina 42. Also du bist ziemlich nah, dass du in Field Goal Range kommst. Wird Derek Carr schon wieder für 7 Yards gesackt. Ich verstehe nicht, warum man bei einem 3-2, wenn es Run-Game eine Variante ist, die halbwegs funktioniert hat an dem Tag, drückt doch Taysom Hill mit einem Vorblocker den Ball in die Hand. Meine Fresse. Oder shiftet in den Guard rein in seine Lücke, dass er die Lücke aufreißt. Da habe ich dieses Jahr noch gar nicht gesehen, diese Looks von der O-Line. Ich meine, klar, die O-Line hat auch noch andere Probleme, aber das hat letztes Jahr mal recht gut funktioniert. Das habe ich nicht verstanden, wieso du bei einem 3-2 den Passspielzug wählst, wenn das Passing-Game wackelt. Du hattest davor so einen Drive, der ganz gut funktioniert über das Passing-Game, aber Passing-Game hat dir zu dem Zeitpunkt an dem Tag keine Bäume ausgerissen. Verstehe ich nicht. Wieso man da nicht sagt, Taysom Hill, nimm den Ball, mach damit, was du willst. Du hast genügend Möglichkeiten, den Ball über 2 Yards zu tragen. Beziehungsweise, selbst wenn Taysom Hill an der Position, Carolina 42, Taysom Hill macht nur 1 Yard, dann spiele ich den 4. und 1 aus, sage ich dir auch ganz ehrlich. Ist auch eine Möglichkeit. Habe ich nicht verstanden, muss ich an der Stelle ganz offen sagen. Ist dann auch ärgerlich, weil wir punten müssen an der Carolina 49. Waren für mich mindestens 3 Punkte, die da weg waren aus dem Drive.
Ja, und wir werden die Saison ein Problem haben. Das ist mein Takeaway der ersten 2 Wochen. Die NFL-Teams werden aggressiv. 4. Downs sind mittlerweile nicht mehr das, was sie früher mal waren. Beim 4. Down hast du früher, wenn du kein sicheres Field Goal hast, immer gepuntet. Mittlerweile, also ich meine, Dan Campbell hat die Tore zur Hölle geöffnet mit seinem Lions gegen Chiefs Season Opener. Wir machen einen Fake-Punt von der eigenen 16-Yard-Linie. Das waren ja auch 4. und 5, 4. und 6 oder so. Also war ja nicht mal, als ob du nur so 2 Meter rennen musst. Ja,
4. und 2 war es tatsächlich. Das, also es waren
es war nur 4. und 2?
Es waren 4. und 2 oder 4. und 3. Mhm. Also okay, trotzdem, an der Position im 2 oder 3 Yards gehen zu müssen, ist schon stark.
Ich dachte, das wäre 4. und 5. Okay, aber trotzdem nichts an der Messe. Macht man nicht. Im eigenen 16er, wenn man so möchte, ist das schon etwas sehr mutig. Und das hat sich abgefärbt auf die NFL-Teams. Ich weiß nicht, ob sie auf einmal irgendwie Analytics alle abonniert haben oder sonst was, aber sie gehen aggressiv fürs 4. Down. Und da sind wir Saints halt einfach wirklich stockkonservativ. Also da sind wir mit den Patriots, glaube ich, so in der alten Denkschule. Gibt es so 2, 3 andere Teams, die da auch dabei sind. Aber wir sind halt, ich weiß nicht, wir haben bis jetzt, glaube ich, diese Saison noch kein 4. Down ausgespielt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, wir haben noch kein 4. Down ausgespielt. Und das wäre so eins, da bin ich voll bei dir.
Ja,
gib den Ball ab, lauf, es wird, Inside Zone irgendwie sowas, Pull, oder mit Taysom Hill irgendwas oder sonst was. Wir haben genügend Dinge im Playbook für Situations. Und dann gucken, welches 4. Down haben. Wir haben ein 4. und 2, dann vielleicht, ne, mal gucken. Aber wir werden dann vermutlich 4. und 1 haben, 4. und Inches. Und dann hast du viele Optionen. Warum dann nicht ausspielen? Und dann kannst du trotzdem noch beim 4. und Inches, kannst du trotzdem noch den langen Pass schmeißen. Weil ob du das Ding dann puntest oder ob du dann ne, viel Yardage rausholt, weil die Defense sich eng stellt und presst und du dann mit Michael Thomas oder Shahid einfach, ne, was Tolles aufbaust, so tief das Feld hinunter, ist ja dann kommst du gesprungen, so, aber das so ein bisschen da die Kreativität und weg von diesem Konservativen, ja, das wäre schon ganz cool.
Das wird dringend nötig sein. Ich hoffe, dass sie das auf dem Schirm haben, weil eben, wenn du an der Field-Position, selbst wenn du sagst, du schaffst bei 14 Inches, du schaffst das nicht, dann kriegen sie halt an ihrer eigenen 40 den Ball anstatt an ihrer eigenen 25. Bei der Defense kannst du das dann auch mal riskieren und du warst ja auch vorne zu dem Zeitpunkt. Da wünsche ich mir schon ein bisschen mehr Aggressivität. Also das hat es am Ende nochmal unwertig knapp werden lassen, obwohl wir im nächsten Drive einen Touchdown erzielen, im zweiten des Tages. Hier auch wieder eine tiefe Bombe auf Shahid. K. hatte Zeit in der Pocket. Pocket hat gehalten. Da merkt man schon, wenn K. die Zeit hat, an die Receiver die Zeit haben, tiefe Routen zu laufen, dann klingelt es ganz schön im Gebälk. Wir hatten vorhin im Spielzug davor Chris Olave oder im Drive davor. Jetzt den Pass zu Shahid wunderbar ausgespielt. Uns ein mega Gain natürlich gebracht von der New Orleans 20 bis zur Carolina 35. Das ist schon nicht schlecht. Dann hast du einen schönen Lauf von Taysom Hill mit drin gehabt, über 20 Yards. Und dann zuerst den Touchdown-Pass zu Olave, wo ich mich natürlich sehr gefreut habe, dass AK einen Touchdown-Pass hat und B, Olave einen Touchdown. Wurde dann reviewed, Olave an der 7 Yards out of bounds gegangen, aus Versehen mit seinem linken Fuß, ein bisschen auf der Linie gewesen, passiert. Am Ende läufst du ihn auch hier mit Tony Jones Jr. rein von 2 Yards. War zwar nicht die geplante Lane, die war dann doch zu, weil Tony Jones Jr., sehr schnell reagiert, Cutback gemacht, geht nach links weg, läuft problemlos in die Endzone rein, sehr, sehr wichtig. Und bringt uns eigentlich schön in Führung mit 20-9, bei noch 3 Minuten 14, da war ich schon etwas beruhigter, muss ich sagen, etwas cooler. Was dann folgt, wie du schon sagtest, vorhin der Touchdown von den Panthers, den rechnest du nicht so an, war ein bisschen Garbage Time, beziehungsweise ja, war 2-Minute-Drill der Panthers. So weit, so gut. Lass ich mir alles eingehen.
Ganz kurz, vielleicht dazu. Defensiv war das Mindset an der Stelle einfach, dass du halt den Score nicht verhindern wolltest und du wolltest halt einfach so viel Zeit wie möglich von den Panthers nehmen und hast halt dafür den Touchdown aufgenommen. Also so interpretiere ich das Play-Calling. Du bist viel hingegangen, du hast viele Räume unten drunter gegeben. Ne? Du wolltest halt einfach, du hast dieses Feld runterkommen lassen, aber du hast ist ja auch absolut legitim, so, die Stats sind am Ende scheißegal, wir spielen ja Football, um zu gewinnen und nicht für Stats, so, das heißt, Hauptsache, wir gewinnen das Ding am besten dann, wenn wir uns nicht schnell schlagen lassen, sondern wenn wir uns langsam schlagen lassen, und das hast du halt auch gemacht, du hast Räume gegeben, die haben die Panthers auch ausgefüllt, aber trotzdem, der Drive hat halt 1 Minute 58 gedauert, das hört sich wenig an, aber wenn du halt noch 3 Minuten auf der Uhr hast, dann sind es halt 2 Minuten, die effektiv weg sind und die dann halt bedeuten, ne, egal was jetzt, wie es jetzt weitergeht, wenn wir den Ball bekommen, müssen wir nur noch 1 Minute 30, 1 Minute 40 überbrücken und das ist dann halt viel einfacher als, ne, wir kriegen den Ball, wir müssen noch 2 Minuten 30 überbrücken, weil die Panthers einfach einen tiefen Touchdown-Pass geworfen haben, weil wir eng an der Linie standen und unbedingt das Run-Game aufhalten wollten oder so.
Da stimme ich dir schon zu, aber jedes Mal den Panthers irgendwo eine Rage von 8 bis 14 Yards zu geben, weil du so tief stehst mit deiner Cover 3, finde ich nicht für richtig. Also ich mag hier Dennis Allen nicht anzweifeln in seiner Fähigkeit als Defensive Coordinator, um Gottes Willen, würde ich mich nie trauen. Ich finde trotzdem, wir haben da zu soft gespielt. Also klar, du gibst ein bisschen gerade die kurzen Yards ab. Du servierst gerade mit einem Bryce Young so, hey, dein Checkdown, den kannst du gerne nehmen für 3-4 Yards, aber dabei sollte es auch bleiben. Also ich finde trotzdem, auch in der Red Zone Defense, solltest du darauf aus sein, dass die einen dritten und kurz vielleicht haben oder ähnliches und nicht sagen, ja, macht eure 10 Yards, 12 Yards sind in Ordnung, weil dann kommen die ja trotzdem nach vorne. Klar, so nimmst du nicht die Zeit runter, beziehungsweise du hast denen oft die Möglichkeit gegeben, ins Auszurennen und die Uhr anzuhalten. Diese Mischung hat mir nicht gefallen. Du gibst ihnen 10 Yards und lässt sie auch noch ins Ausrennen. Das kann es nicht sein. Gib ihnen von mir aus die 10 Yards, aber dann schau, dass du ihnen viel tackelst, dass sie, wenn dann ein Timeout von sich nehmen müssen, weil die Uhr weiterläuft. Da ist auf jeden Fall noch Arbeit da. Hat mir nicht so gepasst. Am Ende musst du auch sagen, was wir noch erwähnen sollten. Sie gehen für 2. Das funktioniert auch. Hier Adam Thielen. hat oder owned erlangte Taylor, muss ich leider so sagen, mir hat Taylor überhaupt nicht gefallen im Slot gegen Thielen, mit dem hat Thielen gemacht, was er will, also so ein Veteran kann dann Taylor doch noch vorführen auf seiner neuen Position. Muss ich sagen, hat mir auch Dennis Allen so ein bisschen ja die Reaktion drauf gefehlt, wenn ich merke, das ist so dieser beste Freund von Bryce Young, Slot Receiver, stell Lattimore drauf. Lattimore kann auch Slot Corner spielen, Cat Allen Thielen seit Jahren schon, weiß vielleicht ein bisschen mehr, was er machen muss gegen ihn, weil sonst über DJ Chark und wie sie alle heißen, kam ja nicht viel bei den Panthers. Also hätte ich gesagt, Taylor spielt außen, Lattimore geht nach innen, weil über außen die Gefahr, dass was kommt, war nicht sonderlich groß an dem Tag. Das will ich noch als letztes sagen, dass geschimpft wurde. Sonst sind wir durch mit dem Spiel. Ich meine, Saints am Ende.
Zu dem Punkt, bitte sprichst gleich. Bitte sprichst gleich mal beim Green Bay-Spiel an, den Punkt, Slot Wide Receiver. Täts mir einen Gefallen damit.
Okay. Ja, das will ich doch dann tun. Du hast es am Ende, kriegen wir den Ball noch mit 1,16. Taysom Hill tütet es ein, Lauf über links für 11 Yards, danach kann dreimal abgekniet werden. Auch hier hat man sich einen extraigen O-Liner geholt mit Landon Young, um Hill eben diesen Outside-Run zu ermöglichen. Bisschen Lerneffekt ist da. Man muss am Ende sagen, es war ein hartes Spiel gegen die Panthers. Es war hart anzuschauen. Es hat nicht wirklich Spaß gemacht. War jetzt nicht hochklassig. Da warte noch viel Arbeit auf uns. Also da bin ich dann gespannt, wie es gegen Green Bay wird. Bevor wir auf das Green Bay-Spiel noch schauen, unsere Thesen noch schnell auswerten vom letzten Mal. These Nummer 1 war, Saints, die bleibt bei Turnover und feiern. Mindestens ein Fumble, eine Interception. Es gab keine Interception, also nein. Die Ola 300, Saints über die Luft mit 300 Yards, wir hatten nur 207, glaube ich, haben wir auch nicht geschafft, also nein. Die Saints, die lassen den Boden über 100 Yards zu, sie haben genau 100 Yards zugelassen, deswegen nein, auch diese These bewahrheitet sich nicht. Und die letzte, Kabel kommt blaue Flecken, mindestens 4-6 zugelassen, es waren 4-6, dementsprechend die These wurde bestätigt. Phil, du hast es ausgewertet, hatte sie denn irgendwer richtig von unserer Community oder von uns?
Also ich oute mich mal ganz kurz als absoluten Experten. Ich habe genau jede These falsch getippt. So viel dazu. Aber ansonsten hatte leider keiner die Thesen richtig. Also nichts, wo wir gesehen haben, dass die Thesen irgendwie ankamen. Leider keiner richtig gehabt. Nichtsdestotrotz, es wird diese Woche auch wieder Thesen geben. Und ich glaube, diese Woche sind wir vorbereitet. Ich glaube, diese Woche wird was Gutes bei rumkommen.
Jo. Also ich da noch sagen will, die Thesen, die kommen zwar von mir, ich stehe aber auch nicht immer für diese Thesen. Also gibt es durchaus Momente, wo ich sage, nein, das werden wir dann später aber auch sehen. Was noch, Phil? Ganz schnell durchgegangen, dein Offensive, Defensive und Special Team Player of the Game?
Gerne. Fangen wir an mit der Offense. Ich habe es schon angesprochen, Michael Thomas, habe ich auch schon was zu gesagt, glaube ich. Erschließt sich auch aus dem, was vorhin gesagt worden ist. Defensiv Kyle Granderson, muss man einfach sagen. Also in der Defensive gab es einige, die mir ganz gut gefallen haben, aber boy, 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 der wird teuer. Ich sehe ihn nächstes Jahr nicht als Saint. Dafür wird nämlich das Geld einfach nicht reichen, aber das ist eine Thematik, die wir dann auch diskutieren können, gerne come Week 12 oder sowas. Ne? Wenn wir dann noch mehr Statline von ihm haben, vielleicht ist auch momentan einfach nur super gut und da wird sich in 2 Wochen wieder eher ins Negative einfangen. You never know. Und Special Teams Player, also wenn wir da unseren Kicker nicht nehmen, der momentan einfach richtig rund läuft und zeigt, dass es eine richtige gute Entscheidung war, Lutz gehen zu lassen und ihn zu holen, dann weiß ich auch nicht. Also von daher Kicker-Gruppe.
Okay. Offensive gehe ich mit Taysom Hill. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da auch eine kleine Anekdote, ein kleines Deadline dazu. Die Saints stehen 16-1, wenn Hill mindestens 7 Carries hatte. Deswegen, Leute, haltet doch daran ein bisschen mehr fest. Das scheint ja zu funktionieren. Defensive Player of the Game. Also ich muss Shepard und Saunders schon auch loben. Die zwei finden immer besser zurecht. Die D-Line steppt zusammen immer ein ab. Deswegen Nathan Shepard wähle ich hier aus. Hat mir sehr gut gefallen auf die Defensive Tackle. Special Teams, musst du auch Black Rupi nehmen, ja, das Special Team fallen nicht wirklich auch, die Special Teams per se funktionieren sonst nicht so gut, also im Punt Return Game oder ähnliches, deswegen, da gehen wir mit Rupi. Was haben wir noch zu erzählen? Brian Brisee hat ein gutes Spiel gemacht, für alle, die es interessiert, unser First Rounder, Hätte er ja auch einen Strip-Sack gehabt, wenn Adibo da nicht eine blöde Strafe gezogen hätte. Adibo generell zweimal Strafen bekommen, die hätte er smarter lösen können, dann wären es keine Strafen gewesen. Das erwarte ich in dem dritten Jahr vom Cornerback auch, dass er weiß, wie er so eine Strafe auch umgehen kann. Smart, da muss er dran arbeiten. Und sonst, sein Saisondebüt hat Isaiah Foskey gegeben, hat aber nur 2-3 Snaps, glaube ich, gespielt im regulären Game, also eher unauffällig tatsächlich. So, was haben wir noch? Ich habe gelesen, dass Olave on pace ist für 119 Catches im Jahr mit 1683 Yards. Sehr interessant. Generell unsere Receiver dieses Jahr, wenn du dir anschaust, Olave 14 Catches, 198 Yards. Michael Thomas wird 12 Catches, 116 Yards. Shahid 9 Catches, 152 Yards. Also wir brauchen uns im Receiving Core echt nicht verstecken vor den Leuten. Und last but not least, Marshon Lattimore, Season Stats, 8 Targets oder 8 Mal getargetet worden, 3 Catches erlaubt, 30 Yards, 1 Interception, 4 Forced Incompletions, 9,4 Passer Rating allowed und ein Coverage Grade von 90,7. Für alle, die ähnlich PFFs so feiern wie ich, ist natürlich der beste Corner der NFL zurzeit, wenn es rein nach PFF und Stats geht. Unfassbar. Da wollen wir jetzt den Schwung rüber schaffen zu den Packers. Du hast gerade gemeint schon, Packers, soll ich dich auf ein Ding ansprechen, auf den Slot Receiver, werde ich gleich tun, beziehungsweise darfst du gleich loslegen. Allgemeine Infos, wir spielen in Green Bay, Lambeau Field, schönes Stadion, gerade im Winter ziemlich ekelhaft, wenn es kalt wird. Das Spiel findet am Sonntag, 24.09. statt, um 19 Uhr, zu sehen nur über den Game Pass. Der All-Time-Record sind wir 10-17 hinten. Und das letzte Spiel haben wir 38-3 gegen die Packers gewonnen, am 21.09.21. Das war das die New Era nach Drew Brees mit Jameis Winston, wo er 5 Touchdown-Pässe rausgefeuert hat. Ja, und jetzt kommen wir gleich zur Packers-Analyse. Phil, wieso sollen wir denn auf den Slot-Receiver so achten und wäre es dann vielleicht sinnvoll, Marshon Lattimore nach innen zu ziehen? Oder was macht denn die Packers aus? Wie geht's den Packers nach der Era Aaron Rodgers, jetzt ist Jordan Love nämlich am Steuer. Wie schlagen sie sich denn die 2 Spiele bisher?
Genau. Vielen Dank für die Überleitung. Vielleicht vorneweg, die 5 Touchdown-Pässe von Jameis Winston waren damals großartig. Ich glaube, ich habe selten ein Saints-Spiel so sehr geliebt nach Drew Brees wie dieses Spiel. Das hatten wir lange nicht mehr. Das wäre schön, wenn wir das diese Woche auch hätten. Du hast es schon angesprochen. Es ist die Jordan Love Show. Damals Jordan Love gedraftet von vor 3 Jahren oder 4 Jahren. Das ist schon auch eine Zeit lang her. Ich glaube, Jordan Love ist jetzt in seinem 4. Jahr und hat jetzt sein erstes 2020. Spiel gestartet. Ja, das ist in seinem 3. Jahr. Genau. Auf jeden Fall sehr lange gesessen hinter Aaron Rodgers. War natürlich immer die große Frage. Und jetzt, nachdem Rodgers jetzt bei den Jets war, oder es immer noch ist, unter Vertrag zumindest, aber nicht spielt, erübrigt sich die Frage insoweit, Jordan Love muss ran oder darf ran, Gott sei Dank, endlich für die Packers-Fans. Und bis jetzt, naja, man kann ja ordentlich, kann man ganz offen sagen, all in all ist es ganz okay. 6 Touchdown-Pässe zu 0 Interception ist natürlich schon mal eine geile Deadline. Man muss sie aber auch wieder einfangen, bis jetzt nur 396 Yards. Das heißt, es macht pro Spiel, ne, die hatten ja auch schon 2 Spiele, macht das ungefähr ja, 200 Passing Yards. Das ist jetzt auch nicht so die Welt. Also er reißt über die Luft keine Bäume aus, hat aber sehr viel Glück, dass es offensiv über Touchdown-Pässe läuft. Bis jetzt 2 Sacks bekommen und das ist tatsächlich so das einzig Negative, ein bisschen schwache Completion Percentage von 55,8%. So. Das zu Jordan Love. Also Jordan Love sehr durchwachsen. Man merkt ihm halt an, dass er kein Rookie mehr ist. Trotzdem noch an der einen oder anderen Ecke Fehler macht, die man halt einem 30-Quarterback so eigentlich nicht mehr zutrauen würde. Das hat einfach das zur Folge. Momentan meines Erachtens, die Sample Size fehlt. Das ist natürlich erst sein drittes NFL-Game, das er richtig spielt. Da fehlt einfach Expertise, da fehlen Erfahrungswerte. Ansonsten muss man aber sagen, er bekommt schematisch auch sehr viel von den Packers mit. An Unterstützung. Also man lässt ihn dann nicht alleine aufs Feld, Aaron Rodgers-like und ne, der Call the Offense sein. Es ist schon ein klarer Plan. Es ist ein klarer Designer-Plan hinten dran und man lässt ihn nicht alleine. Matt LaFleur hat damit gezeigt, meines Erachtens, dass er ein echt guter offensiver Coach ist. Er kann viel. Er lässt Jordan Love gerade ein bisschen aufblühen. 6 Touchdown-Pässe zu 0 Interceptions ist halt nach Woche 2 schon das Deadline so. Da kann man ehrlich drüber reden. Das ist was Ordentliches. Das geht auch schlechter. Und jetzt zum Slot Wide Receiver. Letzte Woche gegen die Falcons ist besonders ein Mann besonders krass hervorgestochen, Jaden Reed, der Slot-Wide-Receiver der Packers. Laut PFF der beste Packers-Spieler an diesem Tag mit 82,9 im Rating. Und ja, einfach einfach ein Monster bis jetzt. Hat von 13 Targets 6 gefangen. Das hört sich erstmal nicht so super an, ne? Aber Jordan Love's Completion Percentage ist auch eher so semi. Das stimmt halt einiges noch nicht so ganz. Nichtsdestotrotz, insgesamt schon 85 Yards und 2 Touchdowns. Das ist eine richtig ordentliche Deadline für einen Wide Receiver nach Woche 2, gerade in der Offense mit einem unerfahrenen, so semi-Rookie-Quarterback. Und auf diesen Wide Receiver müssen wir aufpassen. Und gerade wenn wir gesehen haben, wie Adam Thielen im Slot gespielt hat und das Slot tatsächlich einfach eine unserer größten Baustellen ist, werden das auch die Packers wissen. Das wird auch der Packers Coaching-Tree und Coaching-Staff wissen. Und da müssen wir einfach aufpassen. Deswegen Lattimore in den Slot. Ansonsten ist da nämlich Wide-Receiver-technisch nicht so sonderlich viel geboten. Du wirst gleich noch den Injury-Report haben, ob die Wide-Receiver zurückkommen für die Packers und wie es auch in der O-Line aussieht, da können wir gleich zu kommen. Die O-Line ist auch momentan ein bisschen die Baustelle, weil Bakhtiari letzte Woche gefehlt hat. Wir werden sehen, ob er diese Woche kommt. Einfach eine wahnsinnig stabilisierende Kraft für die O-Line, wenn sie da ist, wenn nicht, nicht. Ansonsten vielleicht noch offensiv neben Jordan Love, der Tight End Luke Musgrave, auch letzte Woche sicher vorgetan. 7 Targets, 5 Receptions, 75 Yards, noch kein Touchdown, aber halt im Average 15 Yards per Catch ist halt auch eine geile Statistik. Man merkt, die Packers spielen sehr viel tief, spielen sehr viel vertikal. Das macht auch bei Jordan Love und seinem Arm Sinn. Da müssen wir uns drauf einstellen. Ich glaube, das können wir, aber es wird halt, ne, müssen wir uns drauf einstellen. Ansonsten vielleicht noch 2, 3 sehr spannende Dinge. Die Packers haben es nicht so mit vierten Quartern. Da fangen sie immer an, holprig zu werden. Das war auch gegen die Falcons der Grund für die Niederlage. Die Packers hatten das Spiel über die ersten 2, sukzessive die ersten 3 eigentlich auch vollkommen dominiert. Und es gab eigentlich keinen Grund, bis darauf, dass die Falcons, da haben wir gerade eben drüber gesprochen, einfach wahnsinnig gute Adjustments gemacht haben und die Packers A, darauf nicht antworten konnten oder es hinbekommen haben und B, sich auch selber ein bisschen im Weg standen und dass sie selber die Füße gefallen sind. Noch 1, 2 Namen, die man vielleicht so hören sollte und wo man sich was zu denken sollte, der Inside-Linebacker Quarry Walker. Besonders gelobt, gerade auch von den Packers Germany, haben ihn besonders hervorgehoben als Defensivspieler. Führt auch das Team mit 21 Total Tackles an, gemeinsam mit Devondre Campbell, auch Linebacker. Also Walker als junger Spieler, auch schon Tackle for Loss recorded, auch schon eine Interception, ja, lol. Ne? Also schon richtig, richtig ordentlich was zum Gesamterfolg des Teams beigetragen. Ein Name, den man behalten sollte, der momentan aber nicht so sonderlich gut wegkommt in der Berichterstattung, ist Cornerback Jay Alexander. Gegen die Falcons ein echt bescheidenes Spiel gemacht, wirklich nicht ordentlich. Und vielleicht etwas, worauf wir aufbauen könnten, gerade mit unserem Wide Receiver Core. Und als letzter Punkt, die Packers Problemzone ist die Run-Defense. Ich bin mal sehr gespannt, wie das diese Woche aussieht, gerade mit unserer eher schwachen Run-Offense. Aber die Run-D ist ein Riesenproblem. 211 Yards hergegeben im Spiel gegen die Falcons und das ist einfach viel zu viel. Die Falcons sind ein Run-First-Team, klar, mit Bijan Robinson. Die Qualität können wir nicht aufbieten. Aber ich sag mal so, wenn wir es schaffen, den Packers 150 Yards am Boden per Run abzunehmen und dann 200 über die Luft noch zu ergänzen und defensiv auf die 2, 3 Spieler, die ich jetzt hervorgehoben habe, da irgendwie aufpassen, dann sehe ich unsere Chancen zumindest nicht komplett schlecht.
Danke für deine tiefgreifende Analyse hier für Packers. Denk, da wissen wir schon, was jetzt ungefähr auf uns zukommt. Magst du uns den Injury Report der Packers noch schnell vorstellen, bevor ich dann den von den Saints machen würde?
Ich habe keinen Injury Report der Packers vorliegen. Ich dachte, du hast ihn.
Achso, ja, tatsächlich habe ich den nicht. Ich habe nur den von den
Saints. Das kriegen wir super schnell hin. Ich dachte, ja, nimm du ihn, ich habe ihn sicher.
Ja. Willst du den Saints so anfangen? Dann mache ich den von den Saints, genau, weil den habe ich nämlich da. Die Saints hatten am Mittwoch einen Walkthrough, also haben nicht wirklich trainiert. Deswegen ist es mehr so ein simulierter Injury Report. Wo man sich ja, denke ich, nicht die größte Sorgen muss. Klar, Jamal Williams hat nicht trainiert, der wird auch weiterhin noch ausfallen. Kendra Miller hat eine Full Practice gehabt, Taysom Hill hätte aus Schonungsrunden einen Light Practice gehabt oder Limited. Und ebenfalls Foster Moreau nicht trainiert, Probleme mit dem Knöchel gehabt, sollte aber auch fit sein. So wurde es jetzt hier mal kommuniziert. Also es schaut nicht so wild aus. Das Einzige, wo wir wirklich darauf verzichten werden müssen, ist eben Jamal Williams. Wie am Anfang schon gesagt, der fällt ein bisschen länger aus. Wie schaut es denn bei den Packers aus?
Die Packers waren sich interessant, natürlich für Donnerstag, obwohl wir jetzt am Donnerstag aufnehmen, ist noch nichts drin. Bakhtiari weiterhin did not practice on Wednesday. Die Game-Statue sind alle noch nicht spezifiziert, also das ist noch nicht absehbar, aber ne, Bakhtiari hat am Mittwoch nicht trainiert. Das muss aber auch nichts heißen, wir spielen an einem Sonntag, also entscheidend ist, dass der Donnerstag, und da liegt uns einfach noch kein Report vor, ich glaube, der kommt aber dann in die Gruppe, wenn wir ihn haben. Rashan Gary hat ein Limited Practice, also auch wichtig, weil er einfach als zwar Linebacker gelistet ist, aber mehr so die Van Miller-Rolle einnimmt, die man da kennt, oder die, ne, TJ Watt oder sonst was, also ein Pass-Rusher Linebacker. Acton Jennings, auch did not practice, auch der zweite Stabilisator neben Bakhtiari in der O-Line. Einfach beides super wichtige Spieler, die, wenn sie fehlen, für Jordan Love viel Stress bedeuten, weil ein Carl Granderson zusammen mit unserer restlichen D-Line wird darauf sich bestimmt freuen, wenn die Packers ihre zweite Garde hinstellen. Ansonsten Aaron Jones ist weiterhin im Did Not Practice aufgelistet. Mal gucken. Auch hier wäre es natürlich spannend, wenn nur AJ Dillon richtig als einziger Nummer 1 Running Back laufen könnte. Ich meine, der Carry zwischen Aaron Jones als Elusive und Dillon als Powerback hat ja ganz gut funktioniert, aber wenn du halt nur eins von beiden hast, ist auch für unsere O-Line, für unsere D-Line und für unsere Front 7 ziemlich entspannt. Na gut, entspannt ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ne, aber deutlich besser. Und ansonsten noch Lucas Van Ness und Daniel Wellen. Ein Limited, der erste Limited, der zweite Full Practice. Das sind aber jetzt nicht so die kriegsentscheidenden Spieler. Wer noch besonders wichtig sein könnte, Christian Watson mit dem Hamstring, aber der hat schon das Limit, also von daher gehe ich mal davon aus, dass sich das auch auf dem Weg der Besserung befindet. Aber ne, zwei O-Liner plus den Pass-Rush-Linebacker und den Running-Back Nummer 1 draußen zu haben mit Injuries, das ist schon eine dezimierte Zahl. Also sollte sich das bestätigen und sollte das so bleiben, das wäre schon ein Verlust für die Packers.
Das auf alle Fälle, danke dafür. Nach der Analyse ist vor den Keys to Win. Haben wir jetzt von 4 Keys rausgesucht. Key Nummer 1, du hast schon erwähnt, Jordan Love in der Red Zone relativ effizient findet da seine Receiver. Deswegen umso wichtiger, dass unsere Red Zone Defense das Niveau hält, da weitermacht, wo sie aufgehört haben. Dann könnte es da der eine oder andere Touchdown vermieden werden, oder also Kollateralschäden vermieden werden. Wird wichtig sein. Jordan Love ist auch im zweiten Key irgendwo mit dabei, gehört eher ein bisschen zu den mobileren Quarterbacks, wurde auch, wie du schon gesagt hast, erst zweimal gesackt. Hier kommt es auf unsere D-Line bzw. auf unsere Front 7 an, gerade eben, wenn die Tackle ausfallen sollten von den Packers, dass er da mehr Druck macht und Jordan Love ein bisschen in seiner Quarterback-Tasche einschließt, dass er nicht raus kann, sonst könnte das ebenfalls sehr schmerzhaft werden, was er über den Boden generieren kann. Key Nummer 3, unsere Red Zone Offense, wenn die weiterhin so schlecht funktioniert, wird es wieder ein ganz enges Spiel gegen die Packers. Hier könnte man sich einfach ein bisschen mehr Luft schaffen, indem man den einen oder anderen Touchdown mehr rausholt, anstatt ein Field Goal. Und unser Key Nummer 4, Pass Protection, großes Thema. Wenn wir wieder 4-5 Mal gesackt werden, wird's oder kann es sehr, sehr teuer werden. In dem Sinne, Pass Protection muss halten, sonst wird es ebenfalls sehr eng für uns. So, nach den Keys kommt Fantasy. Darf ich jetzt übernehmen den Part? Freue ich mich natürlich mega, als gefühlt einer der wenigen, die selber nicht Fantasy spielen. Aber ich habe mir den einen oder anderen Tipp geben lassen. Fangen wir an mit den Saints. Running Back Position bzw. Flex Position hat Jules einen großen Wert drauf gelegt, weil du hier mit Hill bzw. Tony Jones Jr., die könntest du A, noch irgendwo vom Waiver dir holen. Er sagt, der müsste nicht überall vergeben sein. Damit kannst du natürlich Punkte machen. Auch Taysom Hill wird, denke ich, mehr Carries bekommen und wieder gut punkten. An die zwei für Running Back und für Flex-Position auf jeden Fall mal offen halten. Derek Carr startet Jules nicht. Das ist ihm zu unsicher. Bei den Wide Receivern, wenn ihr MT, Olave oder Shahid habt, könnt ihr aufstellen. Bei der Saints Defense müssen wir auch nicht diskutieren, aufstellen, und beim Kicker Blake Rupie hat bisher guten Job gemacht, könnt ihr ebenfalls aufstellen. Bei den Packers hat Schulz eigentlich fast überall einen Sit drinnen stehen tatsächlich. Sagt natürlich auch, je nachdem, wenn ihr keinen besseren Quarterback habt als Jordan Love, beziehungsweise euch halt natürlich auf ihn fokussiert habt, dann stellt ihn auf. Sonst würde er jetzt im ersten Moment ein bisschen davon abraten, bei den Packers aufzustellen. Defense meint er ebenfalls, hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Wenn die Saints einen guten Tag haben, könnte das auch teuer werden. Auch eher die Finger davon lassen, hat er gemeint. Außer ihr habt nichts anderes im Köcher, dann rein damit. beim Kicker hat er gemeint, Packers kann man aufstellen. Das ist eine mehr oder minder sichere Bank. So viel dazu. Thema Quoten für die Leute, die gerne für euch ein bisschen wetten. Ganz so viel ist noch nicht raus. Da sind wir einfach am Donnerstag noch zu früh dran. Aber wir haben eine recht gute Quote bei unter 42,5 Punkten. Da stehen wir bei 1,9. Über 42,5 Punkte wären es bei 1,8. Das, glaube ich, geht beides. Die Saints bei einem Win steht ihr bei 2,05. Also bei einem Euro Einsatz kriegt ihr 2,05 Euro zurück. Bei den Packers wären es nur 1,75. Also tatsächlich Packers hier, zumindest nach dem Buchmachern, ein bisschen in der Favoritenrolle. Ja, und sonst einfach mal Augen offen halten, mit einzelnen Spielerwetten und allem drum und dran könnt ihr natürlich auch ein bisschen hier euer Budget entweder vergrößern oder verschmälern. Ich will hier keine Werbung machen. Gut, und dann, bevor es langsam jetzt zum Ende der Folge geht, Thema Thesen, euch hat es gefallen, eure Thesen abzugeben, das werden wir natürlich auch weiterhin machen. Phil, These Nummer 1. Derek Carr antwortet, hat am Ende ein Quarterback-Rating von 100 plus. Also hat mindestens 100,0 Quarterback-Rating.
Und hier wird jetzt, ich habe es schon angekündigt, ich werde die Atombombe droppen. Ich sage nein.
Gut, bin schwierig, aber ich kann mir es auch noch nicht vorstellen, dass es so rund läuft. Ich sage auch nein. These 2, Hill Arbeitstier. Hill bekommt mehr als 15 Carries im Run-Game.
Nein. Wird nicht passieren.
Ja, er hatte letztes Mal 9. Ich fand die Zahl 15 sehr, sehr spannend. Ich tippe da aber auch auf nein ganz langweilig. Ich glaube nicht, dass es sogar 15 werden. Gerade wenn Kendrick Miller kommt, kann ich mir das fast nicht vorstellen. Aber der Wunsch war in der Community auf jeden Fall da, dass Hill mehr Carries bekommt. These Nummer 3, Packers Takeaway. Die Saints verlieren mindestens zweimal den Ball durch eine Interception oder Fumble. Also können auch zwei Fumbles sein oder zwei Interceptions. Sie geben auf jeden Fall zweimal den Ball ab oder Green Bay erobert ihn.
Auch hier ein klares Nein.
Okay. Mann, wir sind also bisher, sagen, Fumble und Interception gut weggekommen. Packers sind jetzt nicht die Ballhawks. Da war auch eben das Spiel gegen die Bears dabei, wo die eine Interception gehabt, die getippte. Ich tippe auch zwei sind zu viel. Nein, haben wir nicht. Und These Nummer 4. Slambo ist too much für Groupie. Offenes Stadion, Wetter könnte schlecht sein und so weiter und so fort. Er verschießt das erste Mal ein Field Goal. Field Goal, nicht den Extra Point. Also er verschießt es, egal, es geht um Field Goals, er verschießt ein Field Goal.
Und auch hier gehe ich mit einem klaren Nein.
Gut, ich auch. Ich glaube, Wetter ist noch nicht ganz so schlecht da oben in Green Bay. Das sollte noch machbar sein. Dann wären wir Thesen vorbei. Nach Thesen kommen.
Ich hatte mich schon voll gefreut, dass wir hier, vielleicht, dass ich vielleicht schaffe, hier mit viermal einen weißen Spieler herauszuheben und mich dann am Ende hinzustellen als der Vollexperte. Andererseits, bis jetzt bei meinem Thesenglück wird dann einfach alles eintreten. Das heißt, wir verlieren zweimal den Ball, aber irgendwie wird Derek Carr trotzdem ein geiles Spiel machen und Hill wird vielleicht, keine Ahnung, 30 Mal rennen und davon viermal fummeln und Groupie verschießt dann irgendwie alles. Na gut.
Wollen wir das nicht hoffen? Ja, da seht ihr zu den Thesen, auch wenn ich sie selber schreibe, ich stehe nicht hinter jeder. Jetzt zeige ich das Problem, dass ich tippen muss. Ich hasse es zu tippen. Aber gut, nur einen Tipp wollen wir nicht machen. Also wir gewinnen, davon gehe ich tatsächlich aus. Da bin ich optimistisch. Wird allerdings wieder knapp werden hinten raus. Ich sag, wir gewinnen 24-20.
Ich sage, ich bin mal der Pessimist hier. Ich sage, wir verlieren 17-13.
Bloß 13 Punkte, das wäre natürlich wieder extrem wenig. Gut, was gibt's sonst noch? Wir haben NFL-News noch zum Ende. Die Aaron Rodgers-Verletzung hat jeder mitbekommen. Hast vorhin auch gesagt, er wird bei Green Bay nicht mehr spielen, vorerst dieses Jahr. Die Kunstrasendiskussion wollen wir, glaube ich, jetzt nicht noch auspacken am Ende der Folge. Ich glaube, da ist jeder dazu, ist bekannt. Es geht ohne auch. Es ist völliger Schwachsinn, dass es den Kunstrasen noch gibt. Tut uns nicht gut. Burrow wird erstmal draußen sein, nachdem er Probleme mit der Wade hat und auch nach seiner Vertragsunterschrift nicht das gezeigt hat, was man von ihm erwartet, wird er so ein bisschen aus der Schusslinie gewonnen. Und hast du Monday Night die Verletzung von Nick Chubb gesehen?
Ja. Sie war ja sogar so schlimm, dass sie nicht mehr replayed worden ist. Aber ich hab's damals noch gesehen. Also ich nicht optimal. Ich habe ein Bild gesehen. Oh, das hat mir Alex Smith-Vibes gegeben, sag ich dir ganz ehrlich. Problem bei Nick Chubb ist halt für mich, Chubb ist wirklich ein phänomenal großartiger Running Back, aber jetzt auch schon 27. Er wird dieses Jahr nicht mehr spielen. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr aussieht bei so einer Verletzung. Das ist mit das Schlimmste, was du haben kannst, beintechnisch, habe ich mir sagen lassen. Ich habe mir dann auch was durchgelesen. Ne? Ich finde so medizinische Reporte dann auch ganz spannend. Es ist fraglich, ob nächste Saison zurückkommt. Und dann ist die Frage, das ist für mich theoretisch sogar Kategorie Career-Ending Injury. Und das ist einfach so, so bitter für Nick Chubb, aber auch für die Browns, die mit Deshaun Watson bis jetzt, nicht den Allheilsbringer gefunden haben, den sie sich erhofft hatten.
Definitiv. Mein Manu hat es auch schon geschrieben, wenn Nick Chubb überhaupt jemals in seinem Leben nochmal spielt. Für alle, du findest es auf Twitter oder auf X, du findest es auf YouTube, aber lass euch da gesagt sein, Phil, du hast eben mit Alex Smith Verletzung ähnliche Kategorie. Ja, also für Leute, die da schwache Nerven haben, bitte schaut euch das nicht an. Das Knie ist nicht da, wo es hingehört, beziehungsweise das Bein, der ganze Unterschenkel ist nicht da, wie das natürlich ist. Nicht schön, an der Stelle natürlich gute Besserung an alle drei Protagonisten, gerade auch an Nick Chubb, der da wirklich die heftigste Verletzung wieder davongetragen hat. Ja, Monday Night, die letzten vier Male, wo Monday Night war, gab es jeweils Verletzungen, das ist natürlich nicht schön. Dann schauen die Bucks und die Eagles, die werden vor nächster Woche ein bisschen zittern wahrscheinlich. Ja. Gut, Phil, mein Sheet ist leer, ich habe nichts mehr. Stunde 15 ist auch rum, denke, das reicht. Sorry an dieser Stelle nochmal für die kleine Verspätung. Ich denke, schön zum Freitag in den letzten Arbeitstag reinstarten, uns zwei labern hören. Was gibt es Schöneres? Wir hören uns auf alle Fälle dann am Montag nach dem Packers-Game wieder. Mal schauen, in welcher Konstellation. Phil, deine letzten Worte, Danksagungen, sonstiges?
Ich habe nichts außer eine gute Besserung an Jules, der jetzt hoffentlich bald wieder fit ist und dann auch wieder zu uns stoßen kann.
Ja, da hänge ich mich da auf jeden Fall nochmal mit dran. Phil, vielen Dank für deine Arbeit, Schweiß, die du in diese Folge reingesteckt hast, gerade Richtung Packers-Analyse, wieder sehr, sehr fleißig gewesen. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir sehen uns demnächst. Ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who Dat?